Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campusmarke, eurem Podcast über Marke, Markenpositionierung. Ich bin der Henrik und ich begrüße euch aus München und ich begrüße auch meinen Podcastpartner Günther. Grüß dich, Günther, wie geht's dir?
Hallo, grüß dich. Ja, gut geht's natürlich. Wenn wir Podcasts machen, immer.
Sehr gut. Wir haben heute ein spannendes Thema, weil dahin spannend gehen, weil ich auch mir erhoffe, ein bisschen was dabei zu lernen. Es geht um das Thema Verbände. Verbände, Markenpositionierung von Verbänden. Für mich ein Thema, das mir noch nicht so geläufig ist. Dafür bist du der Experte. Du hast es mit eingebracht hier in unseren Podcastplan. Und ich freue mich jetzt heute über das Thema Verbände und Marken zu sprechen.
Ja, also das Thema ist ja eigentlich, dass sich Verbände so immer mehr auf den Markenweg machen und warum das so ist. Ich kann das noch ganz gut vergleichen, wenn man so mal ein paar Jahre zurückblickt oder auch mal so 10 Jährchen zurückblickt, da war das noch gar kein Thema für Verbände und man merkt eigentlich, es wird immer und immer wichtiger. Und das ist, denke ich mal, ein Thema wert für heute. Vor allen Dingen, weil Verbände ja eine sehr große Gruppe sind, die in der deutschen Wirtschaft, in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Insgesamt gibt es so 16.000 haupt- und nebenamtlich geführte Verbände. Wenn man nur die hauptamtlichen nimmt, dann ist vielleicht die Hälfte. Also zu jeder gesellschaftlichen Gruppe gibt es eigentlich Interessensvertretungen und Verbände. Und ich glaube, Henrik, das ist ein Thema, dem wir uns mal gut widmen sollten.
Das tun wir hiermit. Und was wir so im Vorgespräch auch festgestellt haben, es hat ja auch eine nahe Beziehung zu den Wirtschaftsunternehmen, zu der Positionierung von Unternehmen. Es ist ja im Prinzip eine ähnliche Geschichte mit der Positionierung, worauf man achten muss. Darauf werden wir eingehen und immer mal auch wieder den Schulterschluss ziehen zwischen den Unternehmen und den Verbänden. Und darum soll es heute gehen. Also, du hast gesagt, die Anzahl der Verbände, die wir haben in Deutschland, um die 16.000 zu allen möglichen Branchen und Bereichen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wollen wir mal fragen, was ist denn so die Herausforderung für die Verbände? Und du aus deiner Sicht, du warst ja auch selber mal Vorstand eines Verbandes, was ist denn da aus der Innensicht heraus gesehen so die Herausforderung für jeden Verband?
Also so ganz generell, warum Verbände auch immer mehr sich markenmäßig orientieren, auch wenn sie es vielleicht oft nicht so nennen, das ist, dass viele Verbände und Organisationen es damit zu tun haben, dass die Einnahmen, die über reine Mitgliedsbeiträge und so weiter kommen, eher rückläufig sind und da auch eine Schere auseinandergeht, dass Verbände, damit sie ihre Ziele auch entsprechend verfolgen und erreichen können, eigentlich wirtschaftliche Leistungen zusätzlich vermarkten müssen. Und das ist so der Hauptansatzpunkt, dass eben Verbände auch darüber nachdenken, was ist denn meine Positionierung, wenn man solche Leistungen vermarkten muss. Das ist so, sagen wir, das generelle Thema. Und das führt eigentlich auch zu, sagen wir, den drei wesentlichen Herausforderungen, denen sich Verbände im Prinzip stellen müssen. Mhm.
Diese drei Herausforderungen sollen auch ein bisschen unsere Richtschnur für den heutigen, die Episode sein, damit wir so ein bisschen das gegliedert haben. Also ein Thema ist, was leistet denn der Verband für jedes seiner Mitglieder? Also welchen Nutzen bringt der und wie setzt sich das in Relation? Also welchen Return on Investment hat man denn für sein Engagement? Das zweite Thema, zweite Block ist so, welche Attraktivität hat denn ein Verband für potenziell neue Mitglieder? Und der dritte Punkt, den wir heute besprechen wollen, ist, wie sichert ein Verband eigentlich die wirtschaftliche Grundlage, damit die Verbandsziele nachhaltig erreicht werden können? Das heißt also, grob gesagt, wie ist denn eine Existenzsicherung für den Verband gewährleistet? Was kann man dazu beitragen?
Ja, und ich denke, man ahnt ja schon, diese drei Herausforderungen, die haben schon ganz viel auch mit der Existenzberechtigung von Verbänden zu tun. Also obwohl das ein Markt ist, der in den letzten 25 Jahren jedes Jahr gewachsen ist, das heißt, wir haben jedes Jahr mehr Verbände, ne, gekriegt, trotzdem ist diese Herausforderung, sich im Umfeld entsprechend auch zu profilieren und durchzusetzen und wirtschaftlich das so aufzustellen, dass ich meine Verbandsziele erreichen kann. Also insofern gesehen hat alles, was auch schon von diesen Herausforderungen mit Existenzberechtigung zu tun.
Gut, dann lass uns doch mal schauen, beim Thema Marke und Verband. Wie kann man denn beurteilen, wie kann denn der Verband definieren, welchen Nutzen er für seine Mitglieder bringt? Was sind da deine Erfahrungen?
Also ganz generell und das mal über die Erfahrungen hinaus, sondern was ja unser Credo auch ist und was ganz viel mit Markenpositionierung zu tun hat. Was leistet ein Verband für seine jeweiligen Mitglieder, ist ja da die Frage. Und welchen Nutzen kann er denn stiften? Zuallererst muss ein Verband sich wie jedes andere Unternehmen auch positionieren. Er muss herausarbeiten, was denn die Werthaltigkeit der Anspruch ist, den er zusätzlich mitgibt. Und eine ganz spannende Geschichte dabei ist, dass ein Verband eben sich nicht selbst nur auf die Schultern klopfen darf und sich beschreiben, was für ein toller Verband er ist, sondern es kommt ganz wesentlich darauf an, dass das, was der Verband als Anspruch und als Nutzen besetzt für seine Mitglieder, eine zusätzliche Differenzierung, eine zusätzliche Aufladung in ihrer Positionierung, in ihrer Arbeit, in ihrem Marktumfeld, in dem jeweiligen darstellt. Also der Verband muss seinen Mitgliedern einen Nutzendifferenzierung, einen zusätzlichen Nutzen bieten. Und das ist ein ganz zentrales Thema. Viele machen das nicht. Viele bleiben hängen und beschreiben, sagen wir, ihre Kompetenz oder definieren eben, was sie an besonderen Leistungen als Verband bringen und warum sie als Verband großartig sind. Und genau das reicht eben nicht aus. Das ist das allererste Thema, allererste Herausforderung, die man sich stellen muss und wo man auch eine Antwort finden muss als Verband.
Lass uns da, damit es ein bisschen anschaulich wird, doch mal ein paar Beispiele nehmen, die wir kennen, die wir zum Teil mitbearbeitet haben, wo dieser Anspruch ganz klar nach außen gearbeitet wird und wo das deutlich wird. Kannst du da ein paar Themen nennen?
Ich fange mal an mit einem Beispiel, wo man eigentlich gar keine Idee hat, warum müssen die sich positionieren. Es gibt ja, wie man weiß, Notare. Es gibt verschiedene Notarkammern. Und so gibt es auch die Rheinische Notarkammer. Mhm. Also die Rheinische Notarkammer.
Ja,
so. Ja, Rheinisch, ja. Und die Positionierung dieser Organisation ist letztendlich auf den Punkt geführt worden, dass man sagt, für was stehen wir eigentlich und wie können wir unsere Notare stark machen? Und die Rheinische Notarkammer besetzt den Anspruch, besiegelt Vertrauen. Also dieses besiegelt Vertrauen ist der Anspruch, für den die Kammer steht, aber jeder eigene Notar, jeder Einzelne macht eigentlich das konkret mit seiner Arbeit. Denn die besiegeln Vertrauen. Die machen nicht nur Verträge und sind objektiv und neutral und sonst irgendwas, sondern die besiegeln Vertrauen. Also du merkst, Henrik, auch das ist eine größere Dimension, das ist ein größerer Anspruch, ist auch eine größere Werthaltigkeit.
Und damit gleichzusetzen natürlich mit dem Mehrwert, den man als Unternehmen oder als Notar, Anwalt, Kanzlei für Nutzen hat, wenn ich denn jetzt in dem Fall in diese Kammer mit einsteige. In diese, ja. In der Notarkammer.
Ja. Es gibt noch ein schönes zweites Beispiel vielleicht. Jeder kennt das Deutsche Rote Kreuz und wir wissen ja alle, was das Rote Kreuz leistet. Also natürlich die Katastropheneinsätze. Es ist, die Notärzteeinsätze und bei Wind und Wetter. Und die stehen natürlich auch für etwas, was eine ganz große Geschichte ist, für Blutspenden. Mhm. Also spende Blut beim Roten Kreuz. Was übrigens alles auch eine wirtschaftliche Komponente hat. Das ist ja nicht nur, dass das ein Gutmenschentum ist, sondern es hat alles eine wirtschaftliche Komponente.
Ja, kommen wir gleich dazu, ne?
Ja, und wenn man jetzt diese ganzen Leistungen sieht, die das Rote Kreuz erbringt, dann muss man sich fragen, was ist eigentlich diese große Idee, die Leute dazu bringt, bei Wind und Wetter auch das Engagement zu zeigen? Oder das sind ja nicht immer nur besonders schöne Einsätze, die man da hat, auch in Katastrophengebieten. Und die Klammer von dem Ganzen, und das hatte das Rote Kreuz über viele Jahre, ist, die stehen, alles, was sie machen, für das Abenteuer Menschlichkeit. Das heißt, wenn ich Blut spenden gehe, größtes Abenteuer Menschlichkeit überhaupt, dann gehe ich nicht nur Blut spenden, sondern ich lasse mich ein auf das Abenteuer Menschlichkeit. Oder wenn ich halt als Notarzt rausfahre, mitten in der Nacht und es regnet und sonst irgendwas, Abenteuer Menschlichkeit. Und was ja schade ist, dass diese Klammer eigentlich heute gar nicht mehr genutzt wird, aber natürlich genauso aktuell ist wie zu der Zeit, als sie das viele, viele Jahre eingesetzt haben. Und da sieht man eben, wie so eine Mehrwertidee einfach auch viel mehr Engagement lostreten kann. Und das ist das Ansinnen, was Verbände und eigentlich machen müssen, dass sie solche großen Ideen für sich und ihre Arbeit besetzen.
Ich glaube, wenn es nach uns beiden geht, hätten die das noch ein bisschen länger beibehalten können, diese Abenteuermenschlichkeit. Ne?
Ich würde Lanzen dafür brechen.
Haben uns nicht gefragt.
Aber ist auch mal entstanden aus so einer Markenpositionierung, aus dem Markengenom raus. Also.
Okay. Gut, dann nach den zwei Beispielen, lass uns doch mal ein bisschen so jetzt, das war so die Beleuchtung für die aktuellen Mitglieder. Was haben die denn von Mehrwert für vom Verband? Lass uns doch mal für potenzielle Mitglieder und diese Blickwinkel beleuchten, weil du hast gesagt, sinkende Mitgliederzahlen zum Teil, da muss sich der Verband auch darum kümmern, wie es dann wieder zu mehr Mitgliedern kommen kann. Was macht denn das, die Attraktivität da genau aus?
Also ein Aspekt für fast alle Verbände, außer sie stehen für sehr kleine Gruppen oder so, ist natürlich, wie bin ich attraktiv für potenzielle und neue Mitglieder? Und man kann eigentlich nur sagen, Henrik, genau das, was wir gerade beschrieben haben, diese Differenzierung, diesen großen Anspruch besetzen, ist das, was für potenzielle Mitglieder entscheidend ist, unter anderem in so einer Organisation sich zu engagieren. Und deswegen genau das, was wir gesagt haben, ist die Antwort auf diesen zweiten großen Punkt.
Okay, also kann man sagen, ist kein großer Unterschied zwischen den beiden. Ja, es geht darum zu wissen, für was der Verband steht und was er für Mehrwert bringt am Ende. Gut, dann unsere dritte Gliederungsthema. Da war jetzt die Frage, was ist denn die wirtschaftliche Grundlage für den Verband, um diese Verbandsziele zu generieren? Also wie kann denn die Existenz von einem Verband nachhaltig gesichert werden? Und welche Einnahmen kann denn ein Verband generell denn lösen? Es sind ja wahrscheinlich noch weit mehr als die normalen Mitgliedsbeiträge hinaus.
Ja, also da haben die Verbände meines Erachtens sehr viele Möglichkeiten, ihre Leistungsfähigkeit auch zu vermarkten. In vielen Verbänden begegnen mir eigentlich immer wieder, muss man erstmal ein Bewusstsein eigentlich dafür kriegen, wie leistungsfähig man ist. Die Verbände haben meistens sehr viel mehr Leistungsfähigkeit, als sie selbst sich so zutrauen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist zur Sicherung eben dieser wirtschaftlichen Basis. Wie kann ich meine Verbandsziele erreichen? Wie habe ich die entsprechenden Mittel, dass ein Verband aus der Positionierung als Marke heraus darüber nachdenkt, wie er eigene Leistungen vermarkten kann. So, jetzt gibt es natürlich so einen ersten Schritt, was ganz viele machen. Die machen dann mal Seminare oder Workshops und so weiter. Das ist ja auch in Ordnung, dass man das macht. Oder es gibt Branchenzusammenstellungen, Analysen, die für die Mitglieder umsonst sind und für sonstige verkauft werden, wie auch immer. Das meinen wir aber nicht nur. Das ist richtig, dass Verbände das machen, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass jeder Verband aus seiner Position, aus seiner Kernkompetenz heraus definiert, welche Leistungen können denn am Markt interessant sein. Und jetzt kommt die spannende Geschichte, Henrik. Wenn ich anfange, meine Leistungen am freien Markt zu vermarkten und habe keine Positionierung als Verband, dann komme ich da so als ein Nobody daher und bin wie viele andere Berater ein Berater. Mhm. Aber die Verbände haben einen großen Vorteil, weil beim Verband schwingt vieles mit, was mit Objektivität, mit Wissen, mit der Tiefe des Wissens und Überblick und so weiter zu tun hat. Und das muss man markentechnisch einbringen, um seine Leistungen zu vermarkten und den Mehrwert dieser Leistungen zu kapitalisieren.
Weil davon hängt ja am Ende auch das Fortbestehen des Verbands ab. Ne? Ist ja auch dann am Ende eine wirtschaftliche Einheit.
Also zumindest die Existenzberechtigung, manchmal auch der Fortbestand, ganz klar.
Genau, gut. Ja, dann wollen wir zusammenfassen, über was wir heute gesprochen haben. Was nehmen wir also mit, Günther?
Also wir nehmen mit, und ich würde, bevor ich zur Endzusammenfassung komme, vielleicht nochmal sagen, wir nehmen mit, dass so eine Positionierung von einem Verband auch ein Führungsinstrument ist für die Verbandsentwicklung. Das heißt, das, was hier an Inhalt in so einer Positionierung definiert wird, ist relevant, wenn es darum geht, welche Strukturen habe ich als Verband? Welche Geschäftsfelder eröffne ich für mich? Wo gehe ich denn auch in den freien Markt? Es ist relevant, Thema Verbandsentwicklung. Wie gehe ich mit meinen eigenen Mitarbeitern um? Wie tragen die die Position nach draußen? Es ist relevant, wie gehe ich mit meinen Zielgruppen um? Also potenzielle Verbandsmitglieder, Zielgruppen, wo Leistungen entsprechend vermarktet werden. Es ist relevant, wenn es darum geht, wie man beispielsweise auch Megatrends für Individualisierung und so deutlich und konkret wird. Beziehungsweise, wie kann man denn in diesem Mediendschungel umgehen, auch als Verband, um seine Leistungen entsprechend darzustellen. Also all das sind so Inhalte, die Führungsinstrument sind, um die Verbandsmarke oder den Verband entsprechend zu entwickeln. Aber jetzt wollen wir zu den drei Punkten kommen, wo wir sagen, was nehmen wir denn mit, so in den Tag, in die Nacht oder wo immer man und wann immer man das hört. Also die erste Geschichte ist, was wir mitnehmen, dass das Bewusstsein für die eigenen Stärken eigentlich ein Erfolgsfaktor ist für einen Verband. Also da hilft Positionierung ganz viel. Auch so ein Prozess, sich zu positionieren, dass jeder mitkriegt, was haben wir eigentlich für Pfunde, die wir vermarkten können. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
Da ist ja wie auch bei allen anderen Markenpositionierungen der Weg dort schon teilweise das Heilende. Und die Beschäftigung damit, ja, mit diesen Fragen im Gremium der Verantwortlichen, die das mit ausarbeiten, da passiert ja intern, ja, meistens ganz viel, ne?
Ja, da ist der Weg ist schon mal ein ganz wesentliches Thema, um Bewusstsein aufzubauen. Damit hat man noch nicht die Positionierung, aber der Weg dahin nimmt auch schon die wichtigsten Leute und die für so einen Verband stehen, schon mal mit.
Ja, genau.
Das zweite Thema ist, dass das Produktportfolio eines Verbandes, also damit sagen wir ja, was sind so die Leistungen, die wir vermarkten, unter einem Anspruch zu vermarkten sind. Das ist ja wie in jedem anderen Unternehmen auch, wie bei jeder anderen Marke auch, wenn der Anspruch eine entsprechende Relevanz und Bedeutung hat und auch eine Größe hat, ist das viel mehr wert, als wenn ich nur etwas zu meiner Kompetenz beispielsweise sage. Also den Mehrwert zu vermarkten ist ein ganz zentraler Punkt als Learning, was wir aus dem heutigen Podcast mitnehmen. Und das dritte Thema, was wir mitnehmen, ist, den Mehrwert von Verbandsleistungen eben auch professionell zu vermarkten. Das heißt, und Hendrik, da habe ich so das Gefühl, da ist so langsam auch ein Bewusstsein bei Verbänden entstanden, dass man hier entsprechend professionell vorgehen muss, dass man sich strukturiert machen muss. Das ist nicht mit Workshops getan. Und das sind so die drei Conclusions, Learnings, wie auch immer auf Neudeutsch das so heißt, was wir mitnehmen können daraus.
Und ihr Hörer da draußen, die uns schon länger hören, ihr werdet es natürlich bemerkt haben, die Punkte, die Günther und ich heute für Verbände gesagt haben, aber auch schon in anderen Episoden im Vorfeld davor gesagt haben, es ist immer der gleiche Abfolge. Man macht eine strukturierte Vorgehensweise, man guckt, wer man ist, für was sind die eigenen Stärken, wie kann man diese vermarkten, und dann wird es zusammengefügt in eine Positionierung, und ob man jetzt ein Verband ist oder ein Unternehmen, das Vorgehen ist sehr, sehr vergleichbar, die Beschäftigung damit ist vergleichbar, und das wollten wir einfach jetzt heute mal sehen aus der Brille der Verbände heraus, und ich denke, da konnten wir jetzt einen ganz guten Überblick dazu geben.
Ja, und wenn man sonst noch ein bisschen mehr dazu sucht, da gibt es vielleicht eine ganz gute Anlaufstelle. Das sind die Kölner Verbändeseminare, die zu ganz vielen Themen, was Verbände betrifft, Seminare machen. Aber die haben auch das Thema Marke immer mehr aufgegriffen. Und
da bist du doch auch ab und zu Referent, oder nicht?
Da bin ich auch hin und wieder erlebbar, ja, und okay. Es ist sehr interessant, die Diskussion, die man da mit Verbänden dann führen kann und wie dieses Thema eigentlich an Bedeutung gewinnt. Und ja, also ich denke, ist ein guter Link, da vielleicht mal reinzugucken und sich dann mal drüber klar zu werden, wie kann man sich denn schlau machen, wenn es um das Thema Marke geht.
Ja, Kölner Verbände-Seminare. Wir geben die Website auch in die Shownotes. So, dann lass uns noch einen kleinen Ausblick wagen auf unsere nächste Folge in 2 Wochen. Da haben wir ein spannendes Thema. Das sich nennt Markenschutz. Was nützt die beste Markenpositionierung, wenn man seine Marke nicht schützt? Also da geht es darum, wir haben einen tollen Interviewpartner, der genau in diesem Markenrecht sehr versiert ist und unterwegs ist. Und der wird uns mal so ein paar Tricks und Tipps nennen, was zum Thema Marke und Schutz alles Wissenswertes zu sagen gibt.
Man hat ja immer das Gefühl, es ist so ein ganz trockenes Thema. Aber wie Kreativität auch dort helfen kann, Marken auf den Punkt zu bringen, zu schützen, zu verteidigen, ganz spannendes Feld. Und ja, da beschäftigen wir uns nächstes Mal damit.
Super. Ansonsten, wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes oder auf den anderen Netzwerken. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wegen Positionierung oder Verbänden oder einfach Fragen habt zu Günther und mir, meldet euch auf unserem Podcast Blog www.campusmarke.de. Da könnt ihr uns erreichen. Da ist ein Button, wo man mit uns in Kontakt treten kann. Und dann freuen wir uns, von euch zu hören. Und Günther, ich freue mich jetzt auf in 2 Wochen, wenn wir eine neue Episode haben. Und bis dahin sage ich, gute Zeit.
Ja, also da schließe ich mich mal an die gute Zeit. Also ja, vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.